Lasst mich euch von der Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die im Jahre 1900 begann und bis heute lebendig ist. Wir haben Tore geschossen und Titel gefeiert. Wir waren ganz oben, ganz unten und irgendwo dazwischen. Jetzt ist die Zeit gekommen, diese Geschichten aufleben zu lassen und mit euch zu feiern. Sichere dir jetzt dein Ticket für das Jubiläumsevent am 2. August und erlebe den Mythos Borussia hautnah im Stadion. 125jahre.borussia.de.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Heute am Mikrofon ich, Carsten Kellermann, und auf der anderen Seite der Leitung Thomas Gruhlke. Thomas, hallo.
Hallo Carsten, grüße dich.
Ich habe hier gerade auf meinem Laptop, wir sitzen ja hier nicht in einem Raum, sondern zwar bei den Mönchengladbach, aber an getrennten Orten, an unterschiedlichen Orten. Ich habe mir gerade auf meinem Laptop hier ein Foto aufgemacht und blicke hinein in ein Stadion, in ein, sagen wir, altehrwürdiges Stadion, eines, das nicht mehr ganz taufrisch aussieht, steile Hänge hinunter mit Wellenbrechern in Gelb an diesem Fall. Aber wenn man da so reinschaut, Thomas, das schaut so ein ganz bisschen aus wie früher der Bökelberg, der gute alte Bökelberg, bevor er seine doppelstöckige Tribüne bekommen hat. Und zwar ist das Stadion Ellenfeld in, du warst dort in Neunkirchen. Du warst dort mit Thomas, du warst dort mit Dirk Pevken, unserem Fotografen. Und ja, Thomas, hat das was vom Bökelberg, dieses Stadion dort in Neunkirchen?
Ich glaube, da in dem Moment, wo du mich drauf angesprochen hast, fiel mir ein, dass ich dir auch noch ein Foto schicken wollte. Ich habe eins aus dem sozusagen von der obersten Stufe gemacht. Ja, absolut. Also ich habe mich da, was das angeht, wieder vollkommen heimisch gefühlt. Vor allen Dingen, ich bin ja nicht gerade groß gewachsen, diese hohen Stufen, das ist ein Traum für mich, auch wenn natürlich das Laktat ordentlich in die Oberschenkel schießt, wenn man dann da bis nach ganz oben klettert. Aber das hat wirklich Bökelberg-Charme, das Stadion in Neunkirchen. Ich war das erste Mal da und die Fahrt hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war eine sehr, sehr schöne Atmosphäre und ich hatte auch das Gefühl, dass die Mannschaft das genossen hat und dass der Verein das genossen hat. Sie haben ja dementsprechend da auch einen karikativen Zweck gehabt mit ihrer Fahrt dorthin, weil sie Borussia Neunkirchen geholfen haben, in finanzieller Notlage sich befindet der Club, mit dem es ja eine gemeinsame Bundesliga-Vergangenheit gibt. Die gab es zumindest jetzt bei deiner Fahrt unter der Woche nicht, aber ich hoffe, du hattest auch einen schönen Freundschaftsspieltrip letzte Woche.
Ja, definitiv. Es war ein wenig kürzere Distanz, aber fast aufgrund der Durchquerung des Ruhrgebiets eine fast ebenso lange Fahrt oder fast noch längere Fahrt als bei euch. Auch mit Dirk Pevken ging es nach Rheine. Dort, das Stadion ist nicht ganz so altehrwürdig und erinnert so gar nicht an den Bökelberg oder sonst ein Bundesliga-Stadion. Ist eine Nummer kleiner da bei Eintracht Rheine im schönen Münsterland gelegen. Und ja, das war das erste von drei Testspielen oder Freundschaftsspielen, die Borussia Mönchengladbach nach der Saison macht. Die Saison ging vor etwas mehr als einer Woche zu Ende mit diesem, ja, wirklich schlechten 0:1 gegen den VfL Wolfsburg. Was das angeht, Thomas, haben wir beide Freundschaftsspiele gesehen, die erfolgreicher waren, wobei die erste Halbzeit in Rheine im Grunde direkt anknüpfte an das, was gegen Wolfsburg passiert ist. Borussia lag zurück, führte dann aber zur Pause 3:2, gewann am Ende 4:2 und ja, zweite Halbzeit am Ende nur mit Nachwuchskräften, war dann deutlich besser, sagt auch Gerardo Svane, noch genauer hingeschaut, weil da eben einige waren, unter anderem der Debütant Fritz Fleck mit seinen 17 Jahren, ja, bei denen er genau hingeschaut hat, was da möglicherweise in der näheren Zukunft für ihn auch dann kommt von unten. Und Thomas, ja, etwas deutlicher ging es dann ja, um das Ganze kurz nochmal Revue passieren zu lassen, ging es dann ja tatsächlich in Neunkirchen zu. Und naja, wir können auch ganz kurz vielleicht nochmal über die Vergangenheit reden.
Ja, es war eine klare Angelegenheit. Es gab einen 5:0 Erfolg und der schon angesprochene Fritz Fleck hat dort sein Premierentor feiern dürfen, hat das 5:0 geschossen. Grundsätzlich waren es sehr, sehr junge Torschützen, die Gladbach am vergangenen Freitag in Neunkirchen zu bieten hatte. Fabio Chiarodia hat gleich mal einen Dreierpack geschnürt, für einen Verteidiger ja ein bemerkenswertes Resultat. Und er war als noch 19-Jähriger, er hat bald Geburtstag und feiert seinen 20. dann, ging er ja schon als Routinier durch in der zweiten Halbzeit, wenn man dann sieht, wer sonst noch mitgespielt hat. Also es war eine ganz junge Truppe dort in der zweiten Hälfte. Souveräner Erfolg, es war insgesamt ein kurzweiliges Spiel. Es war eine engere Kiste, wenn du die Vergangenheit ansprichst, beim allerersten Bundesligaspiel der Gladbacher Borussia bei der saarländischen Borussia damals vor jetzt fast genau 60 Jahren. Da gab es ein 1-1, allerdings ist Neunkirchen dann auch in Gladbach kurz darauf 1967 auch schon mal ordentlich unter die Räder gekommen mit einem 0-10. Ja, und danach haben sich die Wege dann endgültig getrennt nach jener Spielzeit und ja, das wissen wir ja, wie sich Gladbach entwickelt hat. Neunkirchen spielt mittlerweile in der Saarlandliga, sechsthöchste Spielklasse und gut, das war dem Spiel natürlich anzumerken, aber da geht es ja auch nicht um das Ergebnis primär, sondern um das Erlebnis und ich glaube, die Fans, die gekommen waren, die hatten ihren Spaß an dem Tag.
Ja, das war am Ende in Rheine auch so, dass es eben auch für die Borussen darum ging, sich volksnah zu geben. Klarer Auftrag auch an die Spieler, die nicht zum Einsatz kamen, wie Ko Itakura zum Beispiel oder auch Thomas Cuancara, die dann unterwegs waren, während des Spiels sogar inmitten der Fans Autogramme gegeben haben, Robin Hack in Rheine beispielsweise auch, die da unterwegs waren und ja, einfach sich volksnah gegeben haben. Gerardo Sevan und Roland Wirkus haben das dann auch nochmal betont, dass eben auch das zu diesen Freundschaftsspielen gehört. Es wird noch das dritte im Bunde geben beim SV Glehn am Montag. Dann habt ihr entweder den Podcast vor dem Spiel, hört ihr ihn, oder das Spiel ist dann schon vorbei, aber das ist eben dieses dritte Spiel in Glehn. Auch da werden die Borussen dann in der Umgebung Mönchengladbachs eben nah dran sein an den Fans. Und ja, da wird mit Sicherheit auch das ein oder andere Gespräch geführt werden, dann mit den Profis, auch mit Blick auf die vergangene Saison, mit den Profis, mit Roland Wirkus, mit Gerardo Sojane, mit Blick auf die vergangene Saison, mit der viele Fans ja nicht wirklich zufrieden sind und mit der auch die Borussen hinten raus nicht zufrieden waren, nach dieser ganz schwachen Endphase und der verspielten Chance, Europa zu erreichen, die jetzt noch mal ein bisschen aufgeflammt ist, da das Pokalfinale war. Es ist jetzt Sonntag, Mittagszeit, in der wir aufnehmen. Am Samstagabend war das Pokalfinale. Stuttgart besiegt Arminia Bielefeld. Und klar, das ist auch immer diese Sehnsucht der Borussen-Fans nach Berlin, nach dem Pokalfinale, nach Europa. Das ist ja der kürzeste Weg nach Europa und zu einem Titel. Den hat sich der VfB jetzt geholt. Und ja, klar kommt dann bei den Gladbachern immer die Erinnerung, im Jahr des 125. Geburtstags wird viel geschwelgt in den Erinnerungen an 1995, an den Pokalsieg, als Borussia das tat, was Stuttgart jetzt getan hat, das klassentiefere Team klar zu besiegen. Und Thomas, ja, das sind Dinge, die hängen einem Gladbach-Fan natürlich nach, wenn man dann in der zweiten Pokalrunde in Frankfurt ausscheidet, wenn man dann im Viertelfinale in Saarbrücken ausscheidet wie im Jahr zuvor. Da wächst die Krawatte und ja, sage ich mal, das ist diese Sehnsucht, die natürlich da mitspielt. Und neue Chance, neues Glück im neuen Jahr. Man wird wieder darauf hoffen, auf mindestens eine Berlin-Reise, mindestens den DFB-Pokal. Und Thomas, ja, es ist ja auch schon lange her, ne?
Ja, und ich glaube, diese Träume und diese Hoffnung, dass vielleicht dann in der neuen Saison was geht, das wird sich im Verlauf des Sommers wahrscheinlich auch wieder einstellen. Nach und nach, ich kann mir gut vorstellen, ich habe es ja letztes Jahr das erste Mal selber auch erleben dürfen, dass so in der Zeit des Trainingslagers am Tegernsee sehr viele Borussen-Fans da sein werden, dann sicherlich auch den einen oder anderen neuen Spieler sehen, dann gibt's so ein bisschen, kommt so ein bisschen die Aufbruchstimmung. Zurzeit wirkt natürlich dieses Saisonfinale, du hast es schon erwähnt, das wirkt noch nach. Bei den Fans ganz, ganz sicher, weil einfach mehr möglich war, und darum geht, da geht es jetzt nicht nur um die verpasste Europachance, sondern ganz grundsätzlich natürlich darum, dass das gesteckte Ziel, die Einstelligkeit, ja auch nicht erreicht worden ist. Und am Ende muss man sagen, sogar recht deutlich bei 5 Punkten Abstand. Ja, und das werden dementsprechend auch die sportlichen Verantwortlichen in den vergangenen Tagen besprochen haben. Die Analyse ist jetzt bald abgeschlossen. Du hast ja schon gesagt, wir haben jetzt Sonntagmittag. Morgen nach dem Spiel gegen Glen gehen die Borussen dann langsam auseinander und machen sich auf in den Urlaub. Das heißt, die Gespräche sind weitestgehend geführt. Und da wird natürlich die letzte Saisonphase, das letzte Saisonviertel, sage ich jetzt mal, auch eine Rolle spielen. Es geht natürlich nicht nur darum, weil die ganze Saison muss begutachtet werden, und es gab auch eine sehr stabile Phase von Herbst bis März, sage ich jetzt mal. Aber ist ja ganz klar, wenn so die in den entscheidenden Wochen irgendwie der Sprit ausgeht oder auch ein bisschen die Energie nicht mehr da ist, dann muss man sich hinterfragen, woran das gelegen hat. Und da gibt es mit Sicherheit Punkte, die Borussen gefunden haben werden.
Ja, definitiv. Also das hatten Gerardo Seoane und Roland Wirkus ja auch schon gesagt. Sie wollten da nach dem Spiel gegen Wolfsburg noch nicht ins Detail gehen, aber natürlich wird da jetzt vor allem auf diese Phase geguckt, weil man eben gut positioniert war nach dem Spiel gegen RB Leipzig, nach dem 1-0-Sieg, nah dran sogar an der Champions League. Das war natürlich, sagen wir mal, utopisch, da vielleicht noch richtig einzugreifen, aber eben nicht so utopisch, dass es gar nicht möglich war. Die Mannschaft hat gezeigt, wo sie stehen kann, wenn wirklich alle Dinge zusammenkommen, und hat dann aber auch gezeigt, was passieren kann, wenn eben nicht mehr alle 100% bei der Sache sind, wenn eben nicht mehr alles 100% zusammenkommt. Ja, und das erzürnt dann viele Fans, die eben sich an die vergangenen Jahre erinnern, wo es auch immer das Thema war, was verpasst zu haben in der Saison davor. Natürlich dieser 14. Platz, diese Nähe dann am Ende zur Abstiegszone. Das sind natürlich Dinge, die dann auch die Stimmung hochkochen lassen, und auch immer wieder gegen Sportchef Roland Wirkus und Gerardo Seoane, den Trainer, da Stimmung aufkommen lassen, weil eben ja die Leute unzufrieden sind mit dem, was passiert. Ganz nüchtern betrachtet, und das ist ja dann unser Job, dass wir da einfach auch dann, ich sag mal, die Kontenance bewahren, auch wenn es manch einem vielleicht zu wenig emotional ist oder wenn man dann tatsächlich auch vielleicht zu Schlüssen kommt, die nicht ganz so radikal sind, wie es jetzt bei vielen Fans eben so ist. Ja, also diese Analyse der Borussen, wie gesagt, wird ebenso nüchtern ablaufen, und ein Ergebnis ist ja das, was aber auch gar nicht so, finde ich, so recht tatsächlich zur Debatte stand, was natürlich in der Fanszene und unter Experten immer wieder diskutiert wird, die Trainerfrage, die sich für den Club selber nicht gestellt hat, glaube ich. Und Gerardo Seoane wird also in die dritte Saison gehen, und das glaube ich auch okay so und auch zu Recht, denn ja, die Borussia hat sich verbessert, hat Tabellenplätze gut gemacht, 11 Punkte mehr geholt, also da ist schon eine klare Verbesserung drin, aber in den Details natürlich, da hat was gefehlt, sonst wäre es ja am Ende nicht so ausgegangen, Thomas, und ja, Seoane wird jetzt in die dritte Saison gehen und will natürlich den nächsten Schritt machen, das ist ja ganz klar.
Absolut, und er hat ja auch nach seinem ersten Jahr, was ja nochmals deutlich enttäuschender gelaufen ist, hat er sich ja sehr auch selbstkritisch gezeigt, aufgezeigt, dass viele Dinge noch nicht so laufen, wie er sich das vorstellt. An gewissen Punkten hat es Fortschritte gegeben, ohne Frage. Die sind zum Teil eben auch durch den starken Transfer von Tim Kleindienst, aber auch durch die Transfers von Philipp Sander und Kevin Stöger sicherlich mit entstanden. Jetzt geht es darum, das noch mehr rauszuarbeiten, noch mehr in diese Richtung zu gehen, weil eben, das hat er auch gesagt, letztlich die letzte Saisonphase den Borussen da doch schon nochmal den Spiegel vorgehalten hat, was eben noch nicht reicht, um vielleicht ja sich wieder in der ersten Tabellenhälfte zu etablieren, sich nach und nach dort vielleicht wieder festzusetzen. Ich glaube, da muss man auch nochmal ganz klar festhalten, dass dieser 10. Platz jetzt nicht mit den 10. Plätzen unter Adi Hütter und Daniel Farke oder mit denen verglichen werden kann, weil da war die Mannschaft doch noch eine andere, der Kader hatte noch mal eine andere Qualität, da waren viele Spieler dabei, die mit der Mannschaft ins Champions League Achtelfinale gestoßen sind. Davon sind natürlich immer noch ein paar da, aber grundsätzlich muss man schon sagen, dass der Qualitätsverlust in den vergangenen Jahren nicht wegdiskutiert werden kann aufgrund gewisser Umstände, und das darf man der Mannschaft jetzt hier nicht zum Vorwurf machen. Der 10. Platz ist ungefähr das, was möglich war, und es wäre sicherlich möglich gewesen, 9. oder 8. zu sein, aber in dem Rahmen bewegt man sich nun mal, und wenn man 14. war mit so einer Saison, das Saisonziel 9. anzugeben, dann ist das schon ambitioniert. Aber man muss eben jetzt auch ganz klar eben diese Selbstkritik aufbringen, warum es dazu jetzt nicht geklappt hat, warum da die paar Punkte, die ohne weiteres möglich gewesen wären, verschenkt worden sind, um sich dann auch wirklich im kommenden Jahr zu verbessern.
Ja, definitiv. Und Sioane ist dann auch ein Trainer, der tatsächlich auch auf sich schaut. Er hat im vergangenen Sommer schon einige Dinge verändert, beispielsweise das System angepasst dahingehend, dass er sich eben für ein klares System entschieden hat im Vergleich zur Vorsaison, als doch sehr viel gewechselt wurde, was dann zu Unsicherheit in der Mannschaft geführt hat. Zum Zweiten ist ja auch die Struktur um den Trainer, um das Trainerteam nochmal verändert worden. Also von daher sind Dinge passiert, hat Sioane auch Dinge angepasst, hat noch mehr als in der Saison davor oder klarer als in der Saison davor auf das Leistungsprinzip gesetzt, hat dann auch an der Personalie Torwart, kann man das festmachen, eben Moritz Nikolas zur Nummer 1 gemacht anstelle von Jonas Omlin. Also da sind schon einige Dinge passiert, und ich denke, das hat Sioane auch klar gesagt, da werden jetzt weitere Dinge folgen. Er will also wirklich Abteilung für Abteilung haben sich zusammengesetzt, haben analysiert, dann werden die Dinge zusammengebracht, und er hat auch klar mit seinem Trainerteam, was kann man mit den Co-Trainern noch verändern, was kann ich als Cheftrainer verändern in der Ansprache, vielleicht auch in der Systematik, in der Trainingsstruktur und. Also da sind alle Dinge auf den Tisch gekommen, ist auch wirklich korrekt so, und gerade dieses hinten raus so einbrechen, das ist dann schon ein Faktor, wo man sagt, naja, das ist den Borussen leider zu oft passiert, aus unterschiedlichen Gründen in den vergangenen Jahren, aber diese Gründe müssen jetzt endlich mal in den Griff bekommen werden, und klar, dieses etwas verpasst zu haben, am Ende dann doch das Saisonziel vor allem verpasst zu haben, und da hat Sioane auch klar gesagt, dass das natürlich ein absoluter Malus ist, wenn man sich ein Ziel steckt, das eben zu erreichen, das hat nichts mit Europa zu tun, sondern eben mit Minimum dem 9. Platz. Das hat ja wiederum auch mit Fernsehgeldern zu tun, mit Geld, was man dann eben verspielt hat am Ende an die 6 Millionen Euro. Also, und das sind alles Sachen, die Borussia Mönchengladbach eben in dieser Phase wehtun. Und da weiß natürlich Sioane auch, dass auch ein Trainer mit da drin ist, aber natürlich auch die Mannschaft, die wird sich verändern, die soll sich verändern, aber auch da. Wir haben schon einige Transferideen hier kundgetan in den Podcasts, aber zunächst einmal und eine Woche nach der Saison, die Spieler sind noch alle da und es hat auch noch keinen großen Transfer auf Ruhe gegeben. Roland Wirkus hat auch gesagt, es wird dauern, bis der Markt dann in die Pötte kommt. Ja, aber die Zeit geht dann trotzdem ins Land, und es gibt eine Liste von Spielern, die Borussia gerne hätte als Alternativen zu denen, die möglicherweise gehen. Aber je länger natürlich die Geschichte dauert, desto mehr werden auch die Spieler vom Markt verschwinden. Entsprechend ist der Kader dann gerade jetzt mit extrem vielen Fragezeichen versehen, was natürlich wiederum auch für den Trainer die Situation erschwert, zu planen, wie kann ich denn das nächste Jahr dann auch fußballerisch angehen.
Ja, und das muss man realistisch jetzt auch sehen und einordnen, dass es eben auch wieder ein Sommer werden kann, vielleicht auch werden wird, der der sich zieht, der sich, ein Transfersommer, der sich wie Gummi zieht. Ich meine, wir haben es im vergangenen Jahr erlebt, wie lange das dauerte, bis fast zur letzten Minute, sage ich jetzt mal, bei Manu Koné, der ja als ausgemachter Verkaufskandidat galt, und trotzdem ging es dann bis zum letzten Tag. Ich sage jetzt nicht, dass das beispielsweise bei einem Koitakura so laufen muss, aber Gladbach kann da jetzt nicht agieren. Man muss ja auch ganz klar sagen, Gladbach hat ja schon agiert. Kevin Dix und Jens Kastrop sind schon verpflichtet, schon seit geraumer Zeit verpflichtet. Zwei Spieler, die auf unterschiedlichen Positionen helfen können. Das heißt, das sind wichtige Verpflichtungen schon gewesen. Insofern ist ja schon etwas geschehen. Aber jetzt muss erst etwas passieren auf der Abgangsseite, bevor Gladbach dann wieder handeln kann. Und das muss man halt wissen, dass der Umbruch jetzt nicht insofern vonstatten geht, dass erstmal fünf neue kommen und dann man schauen kann, welche fünf oder sechs den Verein noch verlassen.
Ja, da ist die Frage, inwieweit der Verein dann auch schon ins Risiko gehen kann oder will, was ja auch in der Vergangenheit schon mal passiert ist, dass man auf der Basis, dass man einfach Verkäufe haben wird, wobei die sich eben nicht so klar abzeichnen, aber dass man trotzdem dann schon vielleicht investiert, weil eben Spieler, die wirklich helfen würden, vielleicht gerade auf dem Markt sind und drohen vom Markt zu verschwinden. Das ist ja die Geschichte dahinter, dass eben Zeit natürlich nicht nur Geld kostet, sondern eben auch Spieler dann auch eine Gewissheit haben wollen und sich dann vielleicht für andere Wege entscheiden. Also das ist eine sehr diffizile Situation, in der sich Borussia da befindet, wirtschaftlich wie sportlich natürlich. Der Sport hat seine Ansprüche. Natürlich gibt es dann auch das Geschäftsdenken, das in Gladbach ja auch klar definiert ist nach dem Grashoffschen Prinzip, mit dem Einkommen auskommen. Das heißt also, wenn man kein Einkommen hat, muss man mit nichts auskommen, und umgekehrt ist die Risikobereitschaft. Das hat aber Stefan Stegemann, der Geschäftsführer, ja auch im Interview mit unserer Redaktion gesagt, natürlich auch immer eine Frage der Situation. Also das ist alles nicht in Stein gemeißelt, aber schon das Grundprinzip dahinter, und da ist eben die Frage, wie groß ist dann die Risikobereitschaft auch für den oder diesen oder jenen Spieler. Das sind die Fragen, die sich in diesem Sommer dann natürlich stellen werden bei Borussia Mönchengladbach. Bestenfalls gibt es natürlich einen schnellen und auch guten und lukrativen Transfer. Tim Kleindienst wurde ja als jemand eingesortiert, der möglicherweise da so bis Mitte 30 Millionen bringen könnte, hat sich jetzt nun am Knie operieren lassen und fällt damit für einige Monate aus. Wie lange, kann man nicht genau sagen. Irgendwas zwischen 4 und 7 Monate kann sich da schon belaufen. Also eine relative Unplanbarkeit, da kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand kommt und zuschlägt. Abgesehen davon hat Kleindienst sich offenbar auch positioniert, gesagt, ich bleibe in Gladbach und will hier meine WM-Chance für mich herausschießen, sozusagen mit Toren, mit weiteren Toren für Gladbach als Führungsspieler hier in Gladbach. Und im Kader selbst sind ja auch noch Spieler drin, aus denen man vielleicht gewisse Erwartungen herausziehen kann. Berti Vogts hat in seiner Kolumne für unsere Redaktion geschrieben, Rocco Reitz wäre einer, der jetzt noch mehr in die Verantwortung gehen muss, das Eigengewächs. Vielleicht sogar jemand, der in Berti Vogts Augen auch als Kapitän gut dastehen würde, weil er eben diese Borussengeschichte verkörpert, weil er eben auch diesen Ehrgeiz verkörpert, voranzukommen, weil er sich so gut entwickelt hat. Oder aber eben, sagt Vogts, dem Kleindienst, der aber der natürliche Boss ist und wahrscheinlich gar keine Binde braucht, um hier der große Anführer zu sein. Also das sind Sachen, die aus dem Kader kommen. Ich sage auch einen Kevin Stöger, du hast ihn eben angesprochen, da ist auch noch sehr, sehr viel Potenzial, noch mehr rauszuholen in der neuen Saison. Also auch im Kader gibt es da noch Potenzial, das unausgeschöpft ist, was in der neuen Saison dann wirklich zum Tragen kommen muss. Das muss man auch sagen, muss. Und da wird Sioane sicherlich auch schauen, was seine Achse angeht zum Beispiel.
Genau, das sind alles Dinge, die sich ja auch die mit dem Umbruch zu tun haben. Es geht ja nicht nur um externe Transfers, sondern so langsam wächst eben diese Generation, ich sag mal, diese Champions League oder Europapokal-Generation aus der Mannschaft heraus. Eben Namen sind dazugekommen, Spieler wie Moritz Nikolas, wie Rocco Reitz, wie auch ein Philipp Sander, der vielleicht eine oder mit Sicherheit noch eine tragendere Rolle spielen soll als in seiner ersten Bundesliga-Saison, aber ebenso eine erste Bundesliga-Saison zu haben, ist ja ganz normal. Und ich glaube, dass das noch Früchte tragen kann, diese Transfers. Robin Hack hat sofort im ersten Jahr sehr, sehr gut funktioniert. Er hat die Mannschaft eine Zeit lang sogar mit seinen Toren fast im Alleingang getragen, was die Offensive angeht. Also insofern hat es ja schon Veränderungen gegeben, die positive Auswirkungen hatten, und das muss sich festigen. Es muss sich noch klarer herausbilden, dass es eine neue Achse gibt, eine neue Führungsstruktur. Und davon kann die Mannschaft profitieren, wenn sie eben auch die richtigen Lehren aus der vergangenen Spielzeit zieht.
Und da hast du einen wichtigen Faktor angesprochen, eben wirklich ganz konsequent die Dinge analysieren, klar zu sagen, da ist etwas schiefgelaufen, da müssen wir ansetzen, da sind noch Potenziale, die wir noch ausschöpfen können, jenseits vom Geld, jenseits von den Einkäufen, da werden mit Sicherheit Roland Wirkus und auch Gerardo Seoane genau drauf gucken, auf Abläufe, auf Trainingsinhalte, auf Abläufe im Gesamten, die dann eben dazu führen, dass Strukturen sich verstärken, sicherlich auch nochmal überdenken, wer ist jetzt wirklich hier einer, der diese Mannschaft mit anführen kann. Ich bin da ganz klar bei Vogts und sage, Rocco Reitz ist jetzt soweit, dass ihm wirklich eine richtige Führungsaufgabe, er ist bereits im Mannschaftsrat, aber vielleicht mit der Binde am Arm, er hat sie ja auch schon mal getragen in der vergangenen Saison, wird ihn das nochmal einen Schritt voranbringen. Ich denke da an Granit Xhaka, der tatsächlich durch die Binde, die ihm damals André Schubert gegeben hat, nochmal einen richtigen Schub getan hat als Führungsfigur. Und ja, ich habe noch einen Robin Hack ein bisschen auf der Liste, der ja auch sich bekannt hat, der gesagt hat, ich bleibe Borussia, der in dieser Saison natürlich aufgrund der Tatsache, dass er anfangs nicht fit war, dass er fehlte, ein bisschen schwer reingekommen ist in die Saison, aber finde ich immer zeigt, dass er wirklich absolut engagiert bei der Sache ist und einer ist, der auch diesen Spirit da verkörpert, den eben Kleindienst natürlich in unglaublicher Art und Weise verkörpert, den aber auch ein Rocco Reitz hat, einfach den Spirit gewinnen zu wollen und alles für den Club geben zu wollen, und das sind einfach Faktoren, die muss man noch weiter herausarbeiten, die muss auch das Trainerteam um Gerard Seoane noch weiter herausarbeiten in der Mannschaft und da wirklich diese Emotionen vielleicht auch ein bisschen mehr noch schüren, damit eben das nicht wieder passiert, was in dieser Saison passiert ist, dass hinten raus da einfach so ein Einbruch erfolgt. Weil ich glaube, die Spieler müssen sich wirklich bewusst sein, dass Gladbach als Club einfach, dem Kleindienst hat es auf den Punkt gebracht, ein Riesenverein ist, der aber auch entsprechende Ansprüche hat. Wenn jetzt so ein Pokalfinale ist, natürlich denken die Leute dann an die drei Pokalsiege, an die Mutter aller Derbys 1973, an den Überraschungscoup von 1960 mit Albert Brülls und natürlich an das 95er Pokalfinale gegen Wolfsburg, wo man Titel geholt hat als Borussia Mönchengladbach, wo man im Pokal eben diese Rolle gespielt hat, die jetzt Stuttgart gespielt hat. Und daraus ergeben sich natürlich Ansprüche, auch der Fans, aber auch des Clubs. Und das sind einfach die Dinge, die man natürlich, wenn man sich als Spieler für einen Gladbach entscheidet, dann eben auch mit einpreisen muss in seinen Anspruch an sich selbst.
In dem Zusammenhang fallen mir auch zwei Szenen aus dem gestrigen Pokalfinale ein, die ich dann so gesehen habe. Das haben die TV-Kameras halt eingefangen, wie Angelo Stiller und Atakan Karasor, die beiden Mittelfeldspieler des VfB, jeweils einen Teamkollegen aus der Offensive ordentlich die Meinung gegeigt haben. Und das in zwei Szenen zu Zeitpunkten, wo der VfB Stuttgart schon führte gegen den Drittligisten Bielefeld. Aber ich glaube, das ist eben so dieser Punkt, dass es eben solche Spieler braucht, die klare Kante zeigen, die mahnen, auch wenn es gerade vielleicht pro eigene Mannschaft läuft, dass man nicht zurücksteckt, weniger tut, sondern dass man gerade in solchen Phasen eher nochmal eine Schippe drauflegt, dass man konzentriert bleibt. Ich glaube, das war ganz gut zu sehen in solchen Szenen, und dafür braucht es zum einen die Spieler, die eben diese Autorität und diese Führungsqualität mitbringen. Es braucht natürlich auch die Adressaten, die das richtig anzunehmen wissen, die wissen, dass das eine Ansage nur im Sinne der Mannschaft und im Sinne des Erfolgs ist und nicht sich, sagen wir mal, beleidigt zurückziehen. Also ich glaube, das hat ja auch mit einem gesunden Teamspirit zu tun. Die Stuttgarter Saison ist wahrlich nicht optimal gelaufen. Sie haben eine insgesamt enttäuschende Bundesliga-Saison gespielt. Aber sie haben jetzt den Pokal geholt, sie haben die Pflichtaufgabe Bielefeld gemeistert und haben dort eben gezeigt, was es braucht, um der Favoritenrolle gerecht zu werden. Und da gehörten solche Szenen, wie sie da zu sehen waren, die gehörten eben da genauso dazu.
Ja, also das halte ich auch für enorm wichtig. Es gibt ja immer so diese Szenen, wenn einer einen Fehlpass spielt, Daumen hoch und so, ja, schöner Pass, hat halt nicht gepasst. Ja, da, also gerade so Kleinigkeiten sind es eben. Und da weist ja auch jeder Trainer, natürlich auch Sioane, immer wieder darauf hin, dass es die Kleinigkeiten sind, die das ausmachen. Und einfach so dieser Siegeswille, das war ja auch das, was Tim Kleindienst dann moniert hat, dass eben vielleicht so der letzte Wille dann auch am Schluss gefehlt hat, wirklich das zu ziehen, was vorher gelungen ist. Und das ist ja das, was auch die Fans, glaube ich, in Rage bringt, dass man eben gesehen hat, wozu die Mannschaft in der Lage ist, dass man eben in dieser positiven Phase im Spät Herbst und Anfang des Jahres da einfach die Möglichkeit hatte, wichtige Spiele auch für sich zu entscheiden, auch aus schwierigen Situationen heraus erfolgreich zu sein und dass man dann eben am Ende wieder diese Mentalität hatte, dass die Dinge einfach passiert sind. Dass man beispielsweise in Kiel, das ist für mich so ein gutes Beispiel, und wir haben ja über Gladbachs Historie gesprochen, Kiel war ja damals auch Konkurrent in der Relegation zur Bundesliga 1965. Jetzt fuhr man dahin als klarer Favorit, weil eben Kiel Abstiegskandidat und Gladbach eben Europakandidat, kommt dann da in Rückstand, gleicht dann zweimal aus, hat dann die Chance sogar in Führung zu gehen und verliert dann dieses Spiel nach dem zweiten Ausgleich, nach dem 3:3 noch. Das sind einfach so Dinge, wo man eben so diesen letzten Millimeter verspürt, da werden dann Bälle verloren von Führungsspielern in gefährlichen Zonen und all diese Dinge. Das darf nicht passieren und da einfach noch mehr wirklich die Sinne zu schärfen, und da bin ich wirklich dabei, das ist Aufgabe des Trainerteams, von auch vielleicht einem Oliver Neuville, dessen Vertrag verlängert wurde, da einfach nochmal den Spielern, nicht nur den Jungen, sondern allen Spielern ganz klar zu machen, was bedeutet es eigentlich hier für Borussia Mönchengladbach zu spielen. Das sind vielleicht Dinge, die, wenn man bei Real Madrid, bei Bayern München spielt, wirklich im Blut der Spieler sind, die dorthin kommen. Aber hier muss man das vielleicht dem einen oder anderen immer wieder mal klar machen, immer wieder reinhämmern. Und das, was du gesagt hast, diese Szenen, gerade dann, wenn man keine Gefahr verspürt, ist die Gefahr am größten, dann irgendwo die Konzentration zu verlieren. Und das ist auch so ein typisches Gladbacher Element in den vergangenen Jahren oft gewesen. Nicht immer, aber oft.
Absolut. Das ist mit Sicherheit ein Punkt, den die Gladbacher Fans ja umtreibt seit Jahren. Und das ist halt eben dann auch so ein Punkt, wo man nicht immer das Argument bringen kann, man hätte eine junge Mannschaft. Klar, man hat eine neu zusammengestellte Mannschaft, aber es gibt immer noch, und du hast das Spiel in Kiel angesprochen, eine ganze Reihe von erfahrenen Profis, die wissen, wie man eine solche Partie zu Ende bringen sollte oder wie man agieren sollte, um möglichst erfolgreich diese Partie zu Ende zu bringen. Und da fällt mir beispielsweise dann auch das Heimspiel gegen den SC Freiburg ein. Da war Gladbach der taumelnde Gegner am Ende und Freiburg hat das Ding gezogen und hat in der 90. Minute Borussia den K.O. versetzt mit dem 2:1 Siegtreffer. Und genau das in Kiel nicht zu schaffen, obwohl man ganz klar durch diese Aufholaktion von 0:2 auf 2:2 die Nase vorn hatte, die Oberhand bekommen hatte über dieses Spiel, dort den Gegner wieder aus dieser Umklammerung zu lassen, durch Unachtsamkeiten und einfach durch die fehlende Konsequenz dann, das kann einen dann als Fan, glaube ich, kann ich gut nachvollziehen, dann wahnsinnig machen.
Ja, absolut. Also da gibt es einige Punkte, wo auch ganz klar Sioane gefordert sein wird, gerade was auch die Mentalität angeht, da nochmal nachzulegen, da nochmal das Feuer vielleicht auch anders anzuzünden, als es jetzt gerade zum Schluss war. Es gab, wie gesagt, die Phasen, wo das wirklich alles passte, wo die Gladbacher dann eben auch wirklich in den richtigen Situationen das Richtige getan haben. Erinnert man sich natürlich an das Spiel in Bremen, das einem aus der Hand zu kippen drohte und wo die Gladbacher dann trotzdem als Sieger rausgegangen sind, eben diese Resilienz gezeigt haben, auch dagegen zu halten und auch zurück zu schlagen in solchen Situationen und das ist einfach diese Phase der Saison, das muss eigentlich das Ziel sein, dass die stabiler durchgezogen wird. Man wird es nicht über 34 Spiele hinbekommen, das bekommt keine Mannschaft hin, aber dass eben die Zahl der Spiele, in denen das gelingt, dann einfach nochmal vergrößert wird. Und ja, die Distanz, Berti Vogt hat geschrieben, wenn es dann nochmal diese Punkte mehr werden in der neuen Saison, diese Tabellenplätze, dann ist man ja schon in Europa unterwegs. Und von daher, da Ziele gibt es auf jeden Fall. Und sicherlich werden die Gladbacher sich schwer damit tun, zu sagen, unser Ziel ist dann Europa. Aber sagen wir mal, stabile Einstelligkeit sollte das Ziel sein. Weitgehend war es ja auch so in dieser Saison, dass die Borussen sich da befunden haben, hinten raus dann eben das verspielt haben. Und ja, aber ich glaube, es liegt auch relativ klar auf der Hand, wir haben das gerade alles angesprochen, wo eben Seoane, wo Roland Wirkus eben rangehen können und wo Borussia Mönchengladbach eben Potenziale hat, sich nochmal zu verbessern. Vieles, Thomas, das ist auch klar, hängt natürlich auch von den Transfers ab. Man wird die Spieler, wenn es dann um einen Ko Itakura geht, möglicherweise um einen Nico Elvedi, um einen Thomas Tschwanschara, man muss vorne natürlich gucken, wie ersetze ich Tim Kleindienst, wenn Tschwanschara geht, was ja eher auf der Hand liegt, brauche ich auch da noch einen Ersatz, klar, Itakura und Elvedi sollten die gehen, müssen durch erfahrene Spieler hinten ersetzt werden, man weiß nicht, was vielleicht mit Julian Weigel wird. Da hat sich aber ganz klar Sander in die Position gebracht. Also ja, es gibt einfach sehr, sehr, sehr viele, sage ich, Fragezeichen, was den künftigen Kader angeht. Und da wird der Sommer dann eben Antworten geben. Und Thomas, du hast gesagt, es kann dauern. Für Gladbach wäre es nicht gut, wenn es dann so richtig dauert. Aber ja, das Heft des Handels hat man eben nicht wirklich so in der Hand, wenn man eben auch wirtschaftlich nicht so agieren kann, wie man will. Das ist die Wahrheit von Borussia Mönchengladbach. Und von daher wird es, aber das würde es wahrscheinlich immer das Ergebnis sein, wenn man darüber redet, es wird ein spannender Transfersommer.
Genau, und der wird mit Sicherheit dann auch zeigen, du hast es ja auch schon angedeutet, wie weit man sich jetzt vielleicht auch herauslehnen kann, was das Ziel für die kommende Saison angeht. Ich bin sowieso ein Fan davon, das jetzt etwas unabhängiger zu machen von Tabellenständen oder von einer Tabellenposition, weil da ist man ja auch immer letztlich abhängig vom Abschneiden der anderen Mannschaften. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, dass 45 Punkte jetzt besser sind, als es beispielsweise Heidenheim als Achter und als Achter letztes Jahr Conference League letztlich Einzug in die Playoffs der Conference League, mehr Punkte als damals Heidenheim geholt hat. Insofern, da ist man immer auch abhängig. Für mich ist eben so der Punkt, dass, glaube ich, 50 Punkte jetzt auch drin gewesen wären, ohne weitere, was heißt ohne weiteres, aber sicherlich wären sie möglich gewesen, zwei Halbserien mit je 25 Punkten zu holen. Ich glaube, das ist schon ein realistisches Ziel, was man sich stecken muss. Und das sollte es wahrscheinlich in der kommenden Saison auch auf jeden Fall sein.
Ja, also da gehe ich mit. Die 50 Punkte würde ich auch als Ziel sehen. Martin Stranzl hat das damals so formuliert, 25 pro Halbserie. Da war Gladbach auch noch sozusagen in der Wachstumsphase begriffen, damals unter Lucien Favre, als Stranzl das sagte. Später war man dann ja so in der Zeit, in der Endphase der Zeit von Dieter Hecking und dann eben bei Marco Rose, da war man ja schon in Richtung 60 Punkte unterwegs, weil man sich eben ganz oben in der Tabelle etablieren wollte. Jetzt geht es darum, wieder den Anschluss zu finden. Ich sag mal so, der sechste, siebte, achte Platz wäre dann das entsprechende, glaube ich, in Tabellenform gesprochen, weil natürlich am Ende die Tabelle die letzte Wahrheit ist und der Tabellenplatz auch, wir haben es ja gesagt, am Ende das aussagt, was Borussia Mönchengladbach wahrscheinlich im Moment zu leisten ist, irgendwas zwischen 9 und 11, also wirklich Mittelmaß in der Bundesliga. Nun kann man natürlich auch sagen, das ist für den Moment erstmal okay. Aber natürlich nochmal, wir reden über Borussia Mönchengladbach und da sind die Fans natürlich anspruchsvoll. Da erwarten die natürlich schon etwas mehr, gerade wenn eben klar wird, dass die Chance da ist. Aber alles ist gesagt dazu und ich würde sagen, wir werden weiterhin im Podcast besprechen, wie sich dann die personellen Entwicklungen ergeben. Vielleicht in der nächsten Folge kann man schon darüber reden, dass eben jemand Neues dazugekommen ist, dass ein Transfer stattgefunden hat. Ja, ich glaube, wir werden jetzt, Thomas, tagtäglich mit Ideen konfrontiert werden, die da sind. Wir selbst haben jetzt mal überlegt, wer so als Stürmer mit da reinkommen kann. Da wird dann eben über einen Davy Selke gesprochen. Da wird gesprochen über Marvin Ducksch. Da wird dann gesprochen über einen Marius Bülter von Hoffenheim, der möglicherweise da eine Option sein könnte, eben um Kleindienst zu ersetzen und dann, wenn Kleindienst wieder da ist, vielleicht auch in die zweite Reihe zurückzutreten. Das ist ja dann auch wiederum was für Stürmertypen oder was für Männer kann man denn da überhaupt ins Auge fassen, die abgesehen davon noch einen nicht allzu hohen Marktwert haben. Also alles die Dinge sind dann ja zu berücksichtigen. Spannend wird es auf jeden Fall. Thomas, wenn du alles Geld der Welt hättest und Roland Wirkus wärst, wen würdest du denn dann holen? Das ist jetzt mal eine tolle Frage und völlig realistisch einfach mal so gefragt.
Absolut. Und da erwischst du mich natürlich jetzt auf dem falschen Fuß. Welchen Namen sollte ich jetzt nennen? Es gibt da mit Sicherheit etliche, die Gladbach weiterhelfen könnten. Aber ich glaube einfach, dass man ja gesehen hat, dass auch vermeintlich kleine Transfers eine gewisse Wirkung oder eine große Wirkung auch haben können. Ich glaube, es braucht einfach, es braucht neuen Erfolgshunger in Gladbach, es braucht neue, es braucht Spieler, die sich beweisen wollen, die was zeigen wollen. Ich glaube, Robin Hack ist da ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich glaube, da gab es auch sehr viele kritische Stimmen, als er geholt worden ist, als ein Spieler, der schon so ein bisschen gescheitert galt. Ich glaube, dass das noch viel wertvoller ist, als jetzt, sagen wir mal, mit der ganz großen Qualitätskeule zu schwingen, dass ich jetzt irgendeinen Namen nenne, keine Ahnung, ne, wen ich jetzt nennen würde, auch im Offensivbereich, da gibt's die tollsten Namen, ne? Also ich sage jetzt einfach mal, wir bräuchten jetzt dringend einen Haaland, ist natürlich völlige Utopie und Blödsinn, aber es braucht eben Spieler mit Gier, mit Erfolgshunger, mit Behauptungswillen und das haben wir ja in dieser Saison durchaus und in der vergangenen Saison durchaus gesehen, wie viel das schon ausmachen kann und das, wie du schon sagtest, über 34 Spieltage ein bisschen konstanter hinzubekommen, dann sieht das ja vielleicht gar nicht so schlecht aus.
Tja, am Ende geht's um die richtige Einstellung, glaube ich, und die kann man auch haben, wenn man aus der zweiten Liga kommt. Ich würde den Philipp Sander noch mit dazu nehmen, wenn es um Robin Hack geht, und Hack wirklich ein gutes Beispiel, einer, der immer voll engagiert ist und eben für kleines Geld gekommen ist. Also ich glaube, die Mischung muss stimmen. So ein bisschen Star ist vielleicht auch nicht schlecht. Wir hatten ja mal Thomas Müller ins Gespräch gebracht als jemanden, der die Mannschaft vielleicht nochmal anpieksen könnte, aber wie gesagt, das sind dann eben diese Utopien, die für Gladbach nicht realisierbar sind aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse. Aber wie gesagt, Leute zu bekommen, die wirklich eine gute Mentalität haben, das sollte dann doch drin sein, wenn jemand geht. Das ist die Grundvoraussetzung und wir dürfen gespannt sein, wann, ja, wie sagt man so schön, der erste Dominostein fällt. Dann könnte sogar richtig was in Bewegung geraten in Gladbach an verschiedenen Mannschaftsteilen, in verschiedenen Mannschaftsteilen. Und da würde ich doch sagen, wir werden das täglich verfolgen im Fohlenfutter und das Nachhalten auch in unseren entsprechenden Bilderstrecken, welche Kandidaten da eben sind. Wir werden das natürlich auch einordnend nachvollziehen in unseren Texten, immer wieder dann auch sagen, was eben gerade passiert. Also da würde ich sagen, einfach immer nachschauen im Fohlenfutter. Und die Podcast-Folgen hören, die dann noch in den folgenden Wochen kommen werden. Wir bleiben, wie gesagt, für den Sommer über am Mikrofon, am Ball. Und für heute, Thomas, würde ich sagen, ein bisschen kürzer als eine Halbzeit hat es gedauert, unser Gespräch. Aber ich glaube, viel zum Zuhören war drin. Und was sagen wir da? Sportverbundenes Vergnügen können wir nur noch, was den Montag angeht, sagen. Wenn es dann zum SV Glehn geht, da ist dann die Kollegin Hanna Gobrecht vor Ort. Und wir beide, Thomas, wir beide schauen, dass uns ein paar gute Geschichten einfallen.
Genau, und wir werden mit Sicherheit noch häufiger an dieser Stelle hier im Podcast Gelegenheit haben, über den Transfersommer zu sprechen, Woche für Woche.
Genau, und für heute sagen wir dann tschö.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de